RD.
Niklas, wir steigen wieder sofort ein und wir befinden uns diesmal in der Vorweihnachtszeit 1980 in der mittelfränkischen Stadt Erlangen. Für den 19. Dezember 1980 hat der Wetterdienst Schneefall angemeldet und etwa 0 Grad. Auch im Erlanger Burgbergviertel legt sich über den Tag eine Schneedecke auf den Boden. Dieses Burgbergviertel ist eine gut bürgerliche Gegend, würde ich mal sagen. Nur wenige hundert Meter entfernt liegt der Mailwald, ein ganz beliebtes Naherholungsgebiet für die Erlanger Stadtbevölkerung. In der Eppradstraße befindet sich die Tennisanlage des renommierten TC Rot-Weiß Erlangen. Und direkt daran grenzt das Bungalow mit der Hausnummer 20, wo sich am frühen Abend ein schreckliches Verbrechen abspielen wird. Es ist das Zuhause eines Liebespaares. Gemeinsam in dem Bungalow leben Frieda Pöschke, die Witwe des schon vor vielen Jahren verstorbenen Oberbürgermeisters von Erlangen, und der Rabbi und Verleger Schlomo Levin.
Dieser leichte Schneefall über den Tag, der wird noch eine wichtige Rolle spielen, denn darin wird man später Fußabdrücke sicherstellen können. Sie stammen von einer Person, die sich am frühen Abend dem Bungalow im Schutze der Dunkelheit nähert. Um nicht gesehen zu werden, kommt sie aber jetzt nicht direkt über die Ebradstraße, denn an das große Grundstück, da grenzt hinter dem Haus etwa 100 Meter entfernt ein Fluss, die Schwabach. Und nun nähert sich die Person eben unbeobachtet entlang des Flusses und klettert schließlich über den Zaun auf das Anwesen. Durch den Garten gelangt sie zur Haustür, wie später rekonstruiert wird, mutmaßlich zwischen 18.42 Uhr und 19.02 Uhr, da klingelt sie.
Schlomo Levin, der denkt sich jetzt vermutlich nichts, denn er und Pöschke sind sehr gastfreundlich, empfangen öfter mal Besuch. Von innen schaltet Levin die Außenbeleuchtung an, dann öffnet er die Tür. Doch vor ihm steht jetzt kein Gast, denn er schaut jetzt direkt auf eine Beretta-Maschinenpistole, auf der ein selbstgebauter Schalldämpfer montiert ist. Alles geht jetzt ganz schnell. Aus kürzester Distanz schießt die Person direkt auf Schlomo Levin. Der Abstand ist so gering, dass Levin der Person noch die Sonnenbrille von der Nase schlagen oder reißen kann. Doch er hat keine Chance. Die Kugeln treffen ihn in die Brust, am Arm und auch ins Gesicht. Auf den Fotos vom Tatort wird man seine Leiche direkt am Flur am Eingang liegen sehen. Schlomo Levin liegt auf einem Teppichläufer, der an einer Ecke durch den Sturz umgeklappt ist. Vom Betrachter aus links neben ihm liegt die heruntergerissene Sonnenbrille, nämlich die hat die Täterin oder der Täter am Tatort zurückgelassen.
Aufgeschreckt von den Schüssen eilt Frieda Pöschke aus dem Wohnzimmer herbei. Auch auf Pöschke wird sofort das Feuer eröffnet. 4 weitere Schüsse fallen. Sie wird im Bauchbereich und am Arm getroffen. Dass es hier um eine Hinrichtung geht, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Denn kaltblütig schießt eben die Täterin oder der Täter Frieda Pöschke aus nächster Nähe in den Kopf. Dann tritt die oder der Schütze auch an Levin heran, der sich vermutlich zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr bewegt. Auch ihm wird aus kurzer Distanz in den Kopf geschossen. Im Anschluss, da verschwindet die Person zurück in die Dunkelheit, aus der sie gekommen ist. Es ist kurz nach 19 Uhr, als Pöschkes Nichte und ein Nachbar, ja jetzt eher zufällig, das Haus erreichen. Sie finden die beiden ermordet in ihrem eigenen Bungalow. Frieda Pöschke stirbt im Alter von 57 Jahren. Schlomo Levin ist zu diesem Zeitpunkt 69. Einst, da ist er vor den Nationalsozialisten geflohen. Nun findet er hier in der gutbürgerlichen Gegend von Erlangen den Tod.
Was die Suche nach den Tätern, der Täterin oder dem Täter so für uns schwer nachvollziehbar macht, es gibt zwar durchaus Hinweise, aus denen man auch ein mögliches Motiv ableiten kann, denn Schlomo Levin zählt wirklich zu den bekanntesten jüdischen Persönlichkeiten in der Region. Bis vor kurzem war er noch Vorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde von Nürnberg und er war einer, der sich eigentlich ständig in seinem Verlag auch mit Antisemitismus auseinandergesetzt und sich öffentlich gegen Rechtsextremismus engagiert hat. Weil man das aber zunächst nicht als mögliches Motiv in den Fokus rückt, zieht man dann auch aus einer heißen Spur am Tatort zunächst nicht die richtigen Schlüsse.
Wir heften uns an die Fußspuren im Schnee und klären vor allem, welche Rolle die gefundene Sonnenbrille, eine Damensonnenbrille, spielt. Im Zentrum steht für uns dabei die Frage, wer ist für den Mord an Frieda Pöschke und Schlomo Lewin verantwortlich? Wer hat geschossen und was ist eigentlich das Motiv für dieses schreckliche Verbrechen? Die Reise wird uns diesmal über 2 Episoden bis in den Nahen Osten führen. Es geht um Antisemitismus, Verschwörungserzählungen und auch um mediale Vorverurteilungen gegenüber den Opfern. Und das alles in einer Zeit des Rechtsterrors Anfang der 1980er Jahre, die bis heute eigentlich kaum als solche wahrgenommen wird. Wir, das sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt, 2 Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 und diesmal in Zusammenarbeit mit Konvers, dem Netzwerk Politische Bildung gegen Verschwörungsideologien der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatortgeschichte Spezial. Ja, ihr habt richtig gehört, Tatortgeschichte Spezial. Aber keine Sorge, wir bleiben unseren grundlegenden Vorgehen schon treu. Es wird aber ein bisschen mehr True Crime, würde ich sagen, Niklas, oder?
Ja, weil wir eben versuchen, uns an die Spur des mutmaßlichen Täters oder der Täterin zu heften. Deswegen wird es auf jeden Fall ein bisschen crimiger, würde ich sagen. Aber es geht vor allen Dingen auch um Verschwörungserzählungen. Das wird im zweiten Teil dieser Doppelfolge, die es nämlich sein wird, eine große Rolle spielen. Und wir werden uns einfach im Laufe des Jahres verschiedenen Verschwörungserzählungen widmen. Und das ist eben jetzt sozusagen der Auftakt.
Also ihr hört, ihr müsst auf jeden Fall am Ball bleiben, nämlich weil wir nach und nach die Geschichte lüften werden. Kommen jetzt zurück an diesen Tatort in Erlangen. Niklas, bin jetzt kein Kriminalexperte, aber man weiß ja, dass jeder Mord in der Regel ein Motiv hat oder meistens zumindest ein Motiv hat, was den Täterkreis zumindest einengt. Wenn wir da mal direkt am Tatort anfangen, dann springt natürlich gleich eine wichtige Tatsache ins Auge. Die Person oder die Personen, die Frieda Pöschke und Schlomo Lewin kaltblütig erschießen, die sind jetzt nicht gekommen, um etwas aus dem Haus mitzunehmen. Also ein Raubmord kann erstmal ausgeschlossen werden.
Klar, also die Tatsache, dass man nichts mitnimmt, spricht natürlich erstmal dagegen. Jetzt könnte man natürlich in Betracht ziehen, dass das Motiv in der Beziehung zwischen der Täterin oder dem Täter und eben den Opfern liegt, dass man sich also möglicherweise kannte. Was ich meine, ist eine persönliche Beziehung, also zum Beispiel innerhalb der Familie oder des Bekanntenkreises. Aber was ich ganz wichtig finde, und das ist in diesem Fall ja eigentlich auch mit zu berücksichtigen, es gibt ja auch mögliche Motive, wo sich jetzt Opfer und Täter gar nicht kennen. Also ein politisches Motiv zum Beispiel, das betone ich deshalb so stark, weil ja Frieda Pöschke, wir haben es im Grunde schon anklingen lassen, und eben auch Schlomo Lewin in Erlangen keine Unbekannten sind. Das Paar ist nämlich, ich sag mal, ja, im Grunde Teil der politisch-kulturellen Szene in Mittelfranken. Frieda Pöschke, die ist nach dem Zweiten Weltkrieg nämlich zunächst einmal mit dem SPD-Politiker Michael Pöschke verheiratet. Und das ist jetzt kein geringerer als der Oberbürgermeister von Erlangen. Und dieser Michael Pöschke, der leitet die Geschicke der Stadt von 1946 bis dann zu seinem Tod 1959. Wenn wir das jetzt auch mal zeitlich verorten, also Ende der 1950er Jahre in der Bundesrepublik, dann ist es natürlich eine Phase, in der die Aufarbeitung des Holocaust in Deutschland erst sehr langsam voranschreitet. Warum erzähle ich das alles jetzt? Weil das im Leben von Frieda Pöschke auch eine ganz wesentliche Rolle spielt, denn sie setzt sich für den jüdisch-christlichen Dialog ein. Und bei einer Veranstaltung der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Franken, da lernt sie eben Schlomo Lewin kennen. Lewin wird dann später auch der Vorsitzende des Vereins und für sein Engagement erhält er 1976 sogar das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Gleichzeitig ist er aber auch ein anerkannter Verleger, denn er ist Leiter eines Verlages. Ner Tamit heißt der. Mit der Kraft des Wortes will der Verlag eine Brücke zwischen Israel und Deutschland schlagen, heißt es. Zu den Autoren, da gehören wirklich ganz schillernde Persönlichkeiten. Sogar John F. Kennedy ist mit dabei, aber auch so Persönlichkeiten wie Max Brod oder Israels erster Ministerpräsident David Ben-Gurion. Frieda Pöschke und Schlomo Lewin lernen sich jetzt also kennen und sie verlieben sich ineinander. Und Pöschke, die übernimmt jetzt auch Tätigkeiten mit im Verlag. Also sie hilft tatsächlich, wo sie nur kann. ihr gemeinsames Zuhause. Das finden die beiden dann in der Ebrardstraße 20 von Erlangen, also unserem Tatort. Ihr Heim, ihr Bungalow, das ist wirklich ein sehr offenes Haus, du hast es anklingen lassen. Die Menschen, können wir uns so vorstellen, gehen hier ein und aus. Dazu gehören Wissenschaftler, Studierende, aber eben auch Leute aus der Nachbarschaft.
Niklas, du hast ja schon die mögliche persönliche Beziehungstat angesprochen. Natürlich ist das für die Ermittler damals ein wichtiger Anhaltspunkt. Allerdings wird das auch schnell problematisch. Und um das zu verstehen, habe ich mir mal die ersten Ermittlungsschritte angeschaut. Am Tatort werden zunächst Fußspuren im Schnee gefunden. Deshalb weiß man, dass sich eine unbekannte Person über den Garten zum Hauseingang des Bungalows von Pöschke und Levin genähert haben muss. In diesen Spuren glauben die Ermittler am Anfang, die Abdrücke eines Damenschuhs zu erkennen, vermutlich so Schuhgröße 36 bis 37. Und es gibt ein weiteres Indiz, nämlich zudem hinterlässt die Person am Tatort eine Brille. Und ich würde schon sagen, eine Damensonnenbrille mit großen, markanten Gläsern. Und daraus wird jetzt also laut Bericht des leitenden Oberstaatsanwaltes tatsächlich der Schluss gezogen, dass es sich um eine Beziehungstat handeln muss. Niklas, was meinst du? Woher kommt diese Schlussfolgerung?
Naja, es muss ja was mit dem Geschlecht zu tun haben, ne? Also, dass man davon ausgeht, wenn eine Frau die Täterin ist, dann kann eigentlich ein anderes Motiv keine Rolle spielen. Warum man das so denkt, erschließt sich mir jetzt allerdings erstmal nicht.
Ja, so hätte ich jetzt auch gedacht und so habe ich auch, als ich mich in diesen Fall reingelesen habe, auch gedacht. Aber die Ermittler haben damals anders herum gedacht. Und zwar, oder zumindest habe ich den Anschein davon, man weiß es natürlich nicht ganz genau. Sie gehen nämlich davon aus, sollte es sich um eine Frau handeln, dann ist es nämlich keine terroristische Tat. Und das ist jetzt so ein bisschen zeitgenössisches Denken, denn Terroristen sind Männer. So gehen zumindest die Ermittler aus, dass es nicht eine Frau gemacht haben könnte, das ausführende Organ einer terroristischen Tat quasi zu sein.
Was insofern erstaunlich ist, weil die Rote Armee-Fraktion ja durchaus auch weibliche Terroristinnen mit an Bord hatte.
Gibt mehrere Beispiele auf jeden Fall. Das Ganze berührt dann damals auch die Frage nach der Zuständigkeit für die Ermittlungen zwischen dem Landeskriminalamt Bayern und dem Bundeskriminalamt. Das BKA wäre nämlich bei Terrorismus zuständig. Was jetzt für eine terroristische Tat sprechen könnte, ist ein bisschen der historische Kontext auch. Denn nämlich nur 5 Tage vor dem Doppelmord hatte die israelische Botschaft vor Anschlägen gegen israelische Einrichtungen durch palästinensische Terroristen gewarnt. Und keine 3 Monate vorher explodiert eine Bombe auf dem Münchner Oktoberfest, bei dem ja 13 Menschen sterben. Dabei gerieten schnell auch rechtsextremistische Organisationen ins Visier, denn auch der Attentäter Gundolf Köhler hatte entsprechende Verbindungen. Das wird bei uns auch noch eine Rolle spielen. Ja, und genau vor diesem Hintergrund des historischen Kontextes können ja die Ermittler damals gar nicht eine terroristische oder rechtsterroristische Tat im Speziellen ausschließen. Aber das Landeskriminalamt erklärt sich jetzt für zuständig und geht zunächst von einer Tat ohne politisches Motiv aus. Und deshalb kann man auf jeden Fall festhalten, im Fokus der Ermittler vor Ort steht vor allem das private Umfeld des Paares. So wird sogar die Haushälterin verdächtigt. Die Erlanger Kripo und das LKA, die bilden dabei eine eigene Sonderkommission. Und diese Sonderkommission, die durchleuchtet intensiv vor allem das persönliche Umfeld von Shlomo Levin. Da geht es zum Beispiel um Konflikte innerhalb der israelitischen Kultusgemeinde von Nürnberg. Levin war nämlich 2 Jahre lang Vorsitzender der Gemeinde. Und 1979, also ein Jahr vor dem Attentat, vor dem Mord, endet diese Zeit im Streit mit seinem Vorgänger. Ins Visier geraten auch seine israelische Ex-Frau und die Tochter wegen einer möglichen Erbschaft. Dazu müssen wir aber sagen, besonders reich war Levin gar nicht. Zudem schaut man sich dann noch seine Tätigkeiten im israelischen Militär an. Und bei diesen Ermittlungen stößt man dann auf einen sehr berühmten Namen, Moshe Dayan. Niklas, ganz ehrlich, hat's geklingelt bei den Namen, also als du dich auch in den Fall gemacht hast?
Ja, geklingelt hat es, aber ich muss zugeben, ich erinnere mich ehrlich gesagt nur an ihn, weil er ja diese markante Augenklappe hatte und so auf Bildern auch ganz charismatisch wirkt. Und ich weiß, dass er beim israelischen Militär war, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen oder hätte dir vor der Folge nicht sagen können, was er für eine Funktion da hatte.
Ja, ging mir ähnlich. Ich glaube, irgendwie im Kontext einer anderen Folge bin ich auch schon mal auf den Namen gestoßen. Aber das ist eine ganz wichtige Persönlichkeit, insbesondere Anfang der 1980er Jahre. war dem Menschen wahrscheinlich viel bekannter als heute, denn er ist während der Kriege im Nahen Osten 1967 und 1973 der Verteidigungsminister von Israel. Und jetzt wird es interessant, denn schon einen Tag nach dem Doppelmord heißt es in der Süddeutschen Zeitung:
Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war Levin während des Yom Kippur-Krieges im Oktober 1973 in Israel persönlicher Adjutant des damaligen Verteidigungsministers Moshe Dayan.
Jetzt müssen wir, um das ein bisschen einordnen zu können, ein paar Worte, denke ich, zu Shlomo Levin verlieren, damit wir ihn noch ein bisschen besser uns vor Augen führen können. Er wird als Sohn eines Rabbiners in Jerusalem geboren. Der Beruf des Vaters führt die Familie dann nach Posen, also in das damalige Preußen. Dann studiert er Religionspädagogik in Breslau und Köln und arbeitet anschließend als Religionslehrer. Dann kommen die Nationalsozialisten an die Macht und führt dazu, dass die Familie auch fliehen muss. Über Frankreich führt sein Weg dann nach Palästina in das britische Mandatsgebiet. Levin ist dann tatsächlich 1948 Adjutant im israelischen Unabhängigkeitskrieg und steht dabei wohl auch eine gewisse Zeit auch unter dem Kommando von Moshe Dayan. Entscheidend ist jetzt aber, im Yom Kippur-Krieg 1973, da kann er gar nicht dabei gewesen sein, denn er kehrt 1954 schon wieder nach Deutschland zurück. Und trotzdem gehen die Ermittler dieser Fährte zunächst noch weiter nach und spekulieren dabei sogar über Verbindungen Levins zum Mossad, also zum israelischen Geheimdienst. Und das Problem ist, dass wirklich zahlreiche Medien sich an diesen Spekulationen beteiligen. Die Nürnberger und auch die Erlanger Nachrichten, die schreiben etwa bezogen auf Levin von, ich zitiere, Ungereimtheiten seiner schillernden Vergangenheit. Aus der Rückschau betrachtet ist es natürlich ganz schlimm, dass das Opfer jetzt im Grunde noch verleumdet wird.
Hannes, was ich mir auch direkt denke, wenn die Ermittler diese Verbindung nach Israel nach der Tat in den Vordergrund stellen, also ihm dann quasi das noch ein bisschen erhöhen und das eben auch die Medien aufgreifen, ist es dann nicht auch denkbar, dass das vielleicht auch für die Täter eine Rolle gespielt hat? Also weißt du, was ich meine? Dass das auch vorher schon mal irgendwo thematisiert worden ist, weil er war ja jetzt keine unbekannte Persönlichkeit. Also was ich meine ist, haben die Täter das möglicherweise auch vor der Tat schon mitbekommen und wurde Levin möglicherweise deshalb auch umgebracht? Motiv wäre dann also ein israelbezogener Antisemitismus, weil man eben denkt, das ist ein Repräsentant des Staates Israel oder des israelischen Militärs. Ja, also darüber müsste man ja eigentlich nachdenken, wurde aber anscheinend damals nicht gemacht, beziehungsweise das wurde eben nicht so in den Fokus gerückt. Wir wollen, glaube ich, gar nicht unterstellen, dass man das gar nicht getan hätte. Man schließt, glaube ich, bei Ermittlungen nie alles aus, aber es wird eben nicht fokussiert.
Ist für uns auch immer leicht, aus der Rückschau das zu bewerten. Aber klar, dieser Fährte, die du gerade angesprochen hast, der werden wir später auch noch mal genauer nachgehen. Zunächst ist aber mal wichtig, dass die Ermittler eben nicht die entscheidenden Schlüsse ziehen. Und so verliert man vor allen Dingen eines, nämlich wertvolle und kostbare Zeit. Dabei liegt die Spur zu dem Täter oder der Täterin oder Plural den Tätern direkt am Tatort.
Auf diese Spur kommen wir gleich zu sprechen. Wenn wir, anders als die Ermittler, jetzt aber erstmal ganz allgemein ein mögliches antisemitisches Motiv in den Fokus rücken, dann stellt sich uns als Historiker natürlich zunächst einmal die Frage nach dem historischen Kontext damals, denn daraus könnte ja ein solches Motiv abgeleitet werden. Konkret meine ich also, welche Gewalt und welche Bedrohungslage gibt es gegenüber Jüdinnen und Juden in der Zeit damals und von wem geht eben diese Gewalt aus? Das habe ich mir mal näher angeschaut. Treue Tatortgeschichte-Hörerinnen und Hörer werden merken, dass da einige Ereignisse mit dabei sind, die wir auch schon in verschiedenen Episoden thematisiert haben. Ich will das jetzt nicht immer an jeder Stelle dazu sagen, aber es sind fast alles jetzt Dinge, die wir schon mal in Tatortgeschichte hatten. Zunächst einmal, wenn ich das ganz allgemein zusammenfasse, dann fällt mir auf, dass diese Bedrohungslage und diese Gewalt im Grunde aus allen politischen Richtungen kommt. Ich gehe das mal chronologisch durch. Wir haben 1969 einen Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in Berlin. Der scheitert zwar knapp, aber der zählt natürlich trotzdem mit zu dieser Bedrohungslage. Dahinter stecken die vom Konzept der lateinamerikanischen Stadtguerilla inspirierten linksextremen Tupamaros Westberlin. Ich glaube, der Kopf ist ganz bekannt, bis heute Dieter Kunzelmann. Wenn wir dann auch ein bisschen so durch Deutschland gehen, dann fällt mir auf, dass auch immer wieder Süddeutschland in den Fokus rückt, da wo eben dann ja auch der Doppelmord von Erlangen stattfinden wird. Insbesondere in München eskaliert die Gewalt immer wieder. Am 10. Februar 1970 stirbt ein Israeli bei einer versuchten Flugzeugentführung durch palästinensische Terroristen. Das ist am Flughafen München-Riem. Nur 3 Tage später, und darüber haben wir ja schon mal eine Folge gemacht, da brennt dann das jüdische Gemeindezentrum in München. 7 Holocaust-Überlebende sterben in den Flammen. Dann natürlich ganz bekannt das Attentat auf das israelische Olympiateam während der Spiele 1972. Hier sterben 17 Menschen inklusive der palästinensischen Terroristen. Vielleicht nicht mehr ganz so bekannt, 1975, da kommt es in Berlin zu einem Paketbombenanschlag gegen den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, der heißt Heinz Galinski. Die direkte Bedrohung gegen Menschen ist das eine, aber es gibt natürlich auch noch eine Art von oder Form von Bedrohungslage gegen Objekte, die ja auch wieder mit die Drohkulisse erhöhen. Auch hier will ich ein paar herausgreifen. Es kommt zum Beispiel immer wieder zu Schändungen von jüdischen Friedhöfen und das übrigens auch in Erlangen unmittelbar vor unserer Tat. Und eine ganz wesentliche Zäsur, auch in der deutschen Erinnerungskultur, ist dabei die US-Fernsehserie Holocaust. Die wird 1979 in Deutschland ausgestrahlt.
Ja, wenn ich da ganz kurz vielleicht einwerfen kann, Niklas, vielen ist das vielleicht gar nicht so bewusst, welche erinnerungskulturelle Wende damit verbunden war. Nämlich zum ersten Mal landen damit eigentlich auch die Verbrechen der Nationalsozialisten direkt in den deutschen Wohnzimmern. Damit beginnt auch eine Debatte über Schuld und Verantwortung. Viele Familienmitglieder fragen sich dann, was der eigene Ehemann, der Bruder oder der Vater, aber natürlich auch die Mutter während des Krieges getan haben. Ich wollte jetzt einfach nur noch mal diese Bedeutung auch von Medien, in dem Fall ein Film, einer fiktiven Filmserie hervorheben für die Erinnerungskultur, die dann Deutschland eben in eine neue Phase tritt, würde ich mal sagen.
Fiktive Serie, die natürlich den realhistorischen Stoff verarbeitet hat und du hast es, also ich würde es absolut auch so sehen, ne? Ich stelle mir das so vor, du sitzt im Grunde auf dem Sofa, schaust diese Serie und siehst zum ersten Mal, was zum Beispiel, du hast es gesagt, der Ehemann während des Zweiten Weltkrieges im Ostfeldzug getan haben könnte. Also eine ganz, ganz wichtige Zäsur, weil eben die Verdrängung und Tabuisierung des Nationalsozialismus bzw. der nationalsozialistischen Verbrechen des Holocaust aufgebrochen wird. Es findet eine breite Debatte über die deutsche Vergangenheit statt. Aber die Ausstrahlung der Fernsehserie, die führt auch zu massiven Protesten. Es kommt sogar zu Anschlägen gegen Sendemasten. Wir hören mal rein.
Gestern Abend um 20.40 Uhr wurden durch eine Sprengstoffdetonation die Leitungen zum Südwestfunksender Koblenz am Fuße des 280 Meter hohen Sendemastes für das erste Fernsehprogramm sowie für die 3 Hörfunkprogramme zerstört. Damit fielen alle Programme des Südwestfunks über den Sender Koblenz und die nachgeschalteten Sender Linz und Bad Marienberg sowie über 100 Füllsender aus. Die Hörfunkprogramme wurden gegen 21.10 Uhr, das Fernsehprogramm gegen 21.40 Uhr mit verminderter Leistung wieder ausgestrahlt. Die örtliche Polizei sowie die zuständige Kriminalpolizei wurden eingeschaltet. Das rheinland-pfälzische Innenministerium ist in die Ermittlungen einbezogen, soweit die offizielle Stellungnahme der Intendanz des Südwestfunks.
An solchen Anschlägen mit Sprengstoff haben sich auch Rechtsextremisten beteiligt. Ich habe mich gefragt, wenn ich das höre, welche Gefahr geht denn eigentlich vom Rechtsterror in der damaligen Zeit insgesamt aus? Und dafür habe ich mit Uffe Jensen gesprochen. Kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, das ist einer der renommiertesten Antisemitismusforscher in Deutschland. Das erkennt man übrigens auch daran, dass er der stellvertretende Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin ist. Und Uffe Jensen hat das Buch »Ein antisemitischer Doppelmord« geschrieben und darin, das verrät der Titel, glaube ich schon, geht es eben um das Verbrechen gegen Frieda Pöschke und Shlomo Levin. Uffe Jensen wird uns mit seiner Expertise dann auch immer mal wieder in unserem Podcast, also dieser Doppelfolge über den Doppelmord von Erlangen, begegnen. Und ich habe ihn zunächst einmal gefragt, wie gefährdet sind jüdische Menschen 1980 durch Rechtsterroristen?
Also vor dem Jahr 1980 war noch nichts direkt passiert, aber in den letzten 2-3 Jahren davor, also ungefähr seit 1977, mobilisiert sich die rechte Szene, was die Sicherheitsbehörden auch mitbekommen. Und dadurch entsteht einfach auf dem rechten Lager eine größere Gewaltbereitschaft. Also die sammeln Waffen, da entsteht ein Potenzial zuzuschlagen gegen verschiedene Gruppen. Und im Jahr 1980 realisiert sich das dann. Und da werden verschiedene Anschläge und Attentatsversuche gemacht. Also schon im Februar gibt es einen Anschlag auf eine Holocaust-Ausstellung in Esslingen am Neckar in Süddeutschland. Und im August ist ein Anschlag, wo zwei vietnamesische Flüchtlinge in Hamburg in einem Flüchtlingsunterkunft umkommen bei einem Brandanschlag der deutschen Aktionsgruppen. Also hier wird es jetzt auch dann schon mörderisch. Dann natürlich das Oktoberfest-Attentat, das sich jetzt nicht gegen eine bestimmte Gruppe richtete, sondern die Besucher des Festes allgemein traf. Aber es zeigt die Gewaltbereitschaft der Szene. Und natürlich aus historischen Gründen, aber auch aus der gegenwärtigen Beobachtung, wissen Juden das und fühlen sich durchaus bedroht. Und gleichzeitig läuft aber weiter immer auch noch eine mögliche potenzielle Bedrohung durch Linksterroristen und oder durch palästinensische Terroristen. Also das heißt, im Umfeld der Ermordung von Levin wird auch darüber spekuliert, dass das möglicherweise ein palästinensisches Kommando hätte sein können. Das wird aber, dafür gibt es keine Evidenz, aber das ist zumindest denkbar zu der Zeit.
Uffe Jensen hat jetzt ganz kurz das Oktoberfest-Attentat schon angesprochen. Auch hier gibt es von Beginn an Bezüge zum Rechtsextremismus, denn der Täter Gundolf Köhler, das ist ein ehemaliges Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann. Und so wird eben auch im Umkreis der Organisation um ihren Kopf Karl-Heinz Hoffmann sehr, sehr früh ermittelt. Das Oktoberfest-Attentat, das wird bei uns noch eine wesentliche Rolle spielen. Wir klammern das aber zunächst einmal aus und konzentrieren uns weiter auf die Ermordung von Frieda Pöschke und Shlomo Levin. Für uns geht es jetzt um die Spur mit der Damensonnenbrille. Denn die zeigt direkt in Richtung der Wehrsportgruppe Hoffmann. Es wird aber noch einige Wochen dauern, bis die Ermittler diese Erkenntnis dann auch selbst nach der Tat haben.
Ich habe jetzt hier zwei Phantombilder vor mir liegen. Niklas, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin schon ein bisschen immer so fasziniert von solchen Phantombildern. Nämlich manchmal denkt man, die sind so gut, man könnte den Täter abfotografiert haben. Und manchmal sind sie eigentlich so schlecht, dass man glaubt, irgendwie ein Fünfklässler oder ich hätte die gemalt. Hier in dem Fall würde ich sagen, so ein bisschen in der Mitte, oder? Also von der Qualität und auch wie dieses Phantombild gezeichnet wurde. Zunächst mal zum Hintergrund, also 3 Wochen nach dem Mord an Frieda Pöschke und Shlomo Levin werden eben viele Hinweise aus der Bevölkerung veröffentlicht und darauf basieren dann auch diese Phantombilder gezeichnet. Auf dem Bild ist eindeutig ein Mann zu erkennen. Er trägt eine Schlaghose. Gut, es ist 1980, würde ich mal sagen, da haben mehrere Männer Schlaghosen getragen. Also jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich. Dazu einen Parker. Interessant ist vor allem das Gesicht und die Frisur. Und das sieht man auf dem rechten Phantombild ganz eindeutig, dass so ein bisschen rangezoomt ist eben ins Gesicht. Man sieht wirklich lange, lockige Haare. Sieht aber ein bisschen ungewöhnlich aus. Könnte vielleicht auch denken, vielleicht trägt er eine Perücke. Sieht ein bisschen aufgesetzt auf. Ja, Niklas, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen möglichen Täter mit Gesicht vor Augen. Wissen natürlich nicht, ob es diese Person gewesen ist. Der Täter selbst wollte natürlich auch nicht erkannt werden, deswegen auch die Perücke wahrscheinlich. Aber es fällt vor allen Dingen ein Accessoire auf, nämlich eine große Sonnenbrille, die jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt eine Damensonnenbrille ist. Und genau deshalb gehen die Ermittler nun von 2 an der Tat beteiligten Personen aus. Nämlich am Tatort hat man ja eine Damensonnenbrille gefunden. Der Mann hier auf dem Bild könnte jetzt vielleicht ein Späher gewesen sein und eben die Frau, deren Spuren man im Schnee direkt vor der Haustür gefunden hat und zu der eben auch die Damensonnenbrille gehört. Man weiß auch recht schnell, woher diese Damenbrille am Tatort stammt. Und das ist jetzt schon ein kleiner Durchbruch, denn das Besondere ist nämlich, und das müsste den Ermittlern eigentlich auch diesen ganzen Fall leichter gemacht haben, es handelt sich jetzt nicht um eine Massenproduktion. Die Brille wurde nämlich hergestellt von der Firma Schubert in einem ganz kleinen Ort. Heroldsberg heißt dieser Ort. Dieser Ort liegt etwa 17 Kilometer entfernt vom Tatort in Erlangen. Doch trotz des Phantombildes und trotz der Damenbrille tappt man noch weiter im Dunkeln. Also wird die Brille jetzt im Volkshaus von Heroldsberg ausgestellt. Aber auch das führt nicht irgendwie zum gewünschten Erfolg. In dieser Zeit werden zudem mehr als 1000 Zeugen vernommen. Aber das Entscheidende wird auch hier übersehen. Und das hat eben mit der Anschrift des Brillenherstellers zu tun. Denn die Firma Schubert hat ihren Sitz in der Sophienhöhe 3 von Heroldsberg. und dessen Inhaber fällt im Februar 1981 etwas ein, was endlich die entscheidende Wende bringen wird. Er meint sich nämlich zu erinnern, dass er ein Exemplar dieser Damensonnenbrille möglicherweise seiner Nachbarin geschenkt hat. Und die wohnt in der Sophienhöhe 5. Und diese Frau heißt Franziska Birkmann. Und jetzt wird es wirklich interessant. Diese Franziska Birkmann ist die Lebensgefährtin von Karl-Heinz Hoffmann, dem Kopf der gleichnamigen Wehrsportgruppe Hoffmann, die bis 1978 ihren Hauptsitz genau in der Sophienhöhe 5 von Heroldsberg hatte. Und jetzt werden bald neue Indizien ermittelt, die in Richtung der Wehrsportgruppe Hoffmann deuten.
Ja, Hannes, du hast ein ganz, ganz wichtiges Indiz angesprochen, dem werden wir uns natürlich sofort zuwenden. Ich glaube aber für das Verständnis ist es zunächst einmal wichtig, dass wir uns dieser rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann etwas nähern. Dafür haben wir wieder mit unserem heutigen Experten Uffe Jensen gesprochen. Ich habe nachgefragt, was denn die Wehrsportgruppe Hoffmann überhaupt für eine Organisation ist.
Also die Wehrsportgruppe ist eine Organisation, die sich eher im Schwerpunkt an Jugendliche und junge Männer richtet, auch junge Frauen zum Teil. Die betreiben Wehrsport, also so militärische Übungen in den fränkischen Wäldern um Erlangen und Nürnberg herum. Und die rekrutieren relativ erfolgreich bestimmte Gruppen, die so einen Hang zum Rechtsextremismus haben, aber auch zum Teil so Militärier-Liebhaber. Also es sind nicht alles so gefestigte, politisch gefestigte Personen, aber eben alle so mit so einer Ausrichtung auf diese Tätigkeiten oder auf dieses Interesse. Und Hoffmann organisiert das und ist relativ erfolgreich schon, das wird die Gründung, das ist 73, aber so in der Mitte der 70er Jahren ist er relativ erfolgreich mit der Medienarbeit. Also es gibt einen Panorama-Beitrag über ihn relativ früh und er nutzt das, um bekannter zu werden und führt dann auch in solchen Filmsequenzen militärische Übungen vor, sodass das, glaube ich, auf der einen Seite für den normalen Bundesbürger irgendwie skurril und problematisch erschien und natürlich auch für die Journalisten, aber es machte ihn extrem bekannt. Er wurde dadurch relativ schnell zu so einem bekannten Menschen in der rechtsextremen Szene. Und es kommen dann auch immer mehr Jugendliche und nehmen eben an diesen Sachen teil, regelmäßig oder auch nur ein, zweimal. Man konnte das quasi so, quasi wie so ein Wochenendtrip da irgendwie auch so ein bisschen buchen quasi. Und dann, da macht er eben so militärische Ausbildung oder paramilitärisch. Eigentlich, also so richtig militärisch ist das natürlich nicht, aber es hat so den Anschein und ist deswegen auch für so Militaria-Freaks oder für Jugendliche mit rechten Gedankengut attraktiv.
Jetzt hast du Karl-Heinz Hoffmann als Kopf der Gruppe und nachdem ist sie ja auch benannt, schon angesprochen. Wenn wir uns dem auch nochmal versuchen zu nähern. Ich nehme jetzt stark an, dass er eben, weil die Gruppe ja nach ihm benannt ist, die Gruppe auch ganz entscheidend prägt. Was hat er für eine Ideologie? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Karl-Heinz Hoffmann ist in der Tat der Kopf der Gruppe. Er gründet sie. Er ist ein gelernter Grafiker, ist in Ostdeutschland geboren, also in der DDR, ist dann oder da aufgewachsen und lebt da auch noch und flüchtet in den Westen und wird dann ein relativ erfolgreicher Grafikunternehmer, der auch ja bekannt ist im Kreis Nürnberg auf jeden Fall und oder im Umfeld von Erlangen und Nürnberg. Und der hat aber relativ klare Tendenzen ins Rechte. Wobei man ehrlich sagen muss, dass die damalige Wahrnehmung von ihm, dass er quasi so ein Hitler-Verehrer und so ein Neonazi ist, ein bisschen verkehrt ist in gewisser Hinsicht. Er inszeniert sich selber auch ideologisch eher als Faschist und nicht als Nazi. Da gibt es Unterschiede und die sind ihm sehr wichtig. In gewisser Hinsicht will er auch nicht so richtig als Wiederbegründer des Nationalsozialismus gelten oder so fungieren. Er will eigentlich eine stramm militärische, autoritäre, aber durchaus moderne Staatsform natürlich irgendwie unter Führung von Leuten wie ihm. Das ist so ein faschistischer Autoritarismus, vielleicht so ein bisschen wie Mussolini, den er auch häufig als Vorbild nennt.
Ja, Karl-Heinz Hoffmann ist ja jetzt von Uffe Jensen auch angesprochen worden. Ganz charismatische Persönlichkeit, auch vom Aussehen, hat damals so ein, wie nennt man das, Zwirbelbart gehabt. Also auch irgendwo eine Erscheinung gewesen. Um das alles zeitlich auch nochmal zu verorten, wir haben jetzt Heroldsberg gehört. 1978, da verlegt dann die Wehrsportgruppe Hoffmann ihr Hauptquartier eben von Heroldsberg in das beschauliche oberfränkische Ermreuth. Im Jahr 1979 hat dann ein Reporterteam einen Dokumentarfilm gemacht. Der Titel dieses Filmes ist Die manipulierte Gesellschaft und dieser Film thematisiert eben Faschismus in der Bundesrepublik damals und auch die Wehrsportgruppe Hoffmann ist in diesem Zusammenhang eben besucht und porträtiert worden. Wir hören mal rein.
Unter dem Totenkopf, dem Zeichen der SS, die jugendlichen Gesichter der Wehrsportgruppe Hoffmann. Mit den Geldern eines sogenannten Freundeskreises erwirbt Hoffmann ein neues Quartier, das alte Schloss in Ermreuth bei Erlangen in Bayern. Für die Renovierung des Gebäudes muss er nach Schätzungen 1,5 Millionen D-Mark zusätzlich zur Kaufsumme von 65.000 D-Mark zahlen. Wer die einflussreichen Geldgeber Hoffmanns sind, bleibt weitgehend im Dunkeln. Seit 1974 tritt Hoffmann öffentlich auf. Er betreibt außerhalb Nürnbergs noch Stützpunkte in Frankfurt, Freiburg, West-Berlin, in Österreich und in der Schweiz. Bewerben kann sich bei Hoffmann jeder, der 15 Jahre alt und gewillt ist, sich mit militärischem Drill schleifen zu lassen. Viele der Jungen stammen aus dem Heer der arbeitslosen, sozial heruntergekommenen Jugendlichen, wie einst bei SA und SS. Hoffmanns politisches Manifest, das er nur seinen Ausbildern und Leutnanten zeigt, enthält Pläne, wie man zuerst eine Gruppe, dann Sicherheitseinheiten und schließlich eine Legion bildet.
Von Ermreuth aus liegt unser heutiger Tatort, der Bungalow von Pöschke und Lewin, nur etwas mehr als 20 Autominuten entfernt. Am 30. Januar 1980 wird dann die Wehrsportgruppe Hoffmann verboten und am gleichen Tag noch im Morgengrauen, da kommt es zu einer groß angelegten Razzia, ich müsste eigentlich sagen Razzien, denn es werden 20 Objekte insgesamt durchsucht, die sind in Baden-Württemberg, Hessen und natürlich allen voran in Bayern und ich kann schon mal sagen, dabei wird wirklich so einiges gefunden. Wir hören mal rein in einen Bericht aus der Tagesschau über die groß angelegte Razzia damals.
Heute Morgen um 10 vor 6 nun schritten die Behörden gegen die größte Neonazi-Organisation ein. Im Haus seiner Freundin wurde Hoffmann im Bett überrascht. Er zog eine geladene Pistole, aber zu einem Schusswechsel kam es nicht. Er fügte sich einer Hausdurchsuchung. Im Keller fand man Exotisches. Einen lebenden Puma. Im ganzen Haus roch es übrigens stark nach Zoo. Die Polizei war Stunden damit beschäftigt, das Vereinsvermögen der Gruppe zu sichten. Sie fand Berge von Stahlhelmen, Gasmasken, Seitengewehre, auch Pistolen und Munition, Geschirr mit NS-Emblemen. Auch Handgranaten wurden sichergestellt, allerdings waren die Behörden heute nicht sicher, ob sie funktionsfähig oder nur Schrott waren, wie eine Reihe von Lastwagen und anderes ausgemustertes Bundeswehrmaterial.
Ja, ich glaube, es wird jetzt relativ deutlich, dass das wirklich unglaublich viel ist, was da sichergestellt worden ist. Wir reden insgesamt von sage und schreibe 18 Lastwagen voll mit beschlagnahmten Gütern.
Niklas, du hast es schon gesagt, Anfang des Jahres 1980 wird die Wehrsportgruppe Hoffmann verboten und am 19. Dezember 1980 werden Frieda Pöschke und Schlomo Lewin erschossen. Wir wissen, dass die am Tatort gefundene Damensonnenbrille jetzt Karl-Heinz Hoffmanns Lebensgefährtin Franziska Birkmann gehört. Als die Ermittler das herausfinden, gibt es endlich jetzt die heiße Spur, nach der sie doch so lange gesucht haben. Birkmann wird deshalb im März 1981 von der Polizei als Zeugin vernommen. Doch sie behauptet jetzt, die Brille längst verloren zu haben. Was die Polizei zu diesem Zeitpunkt aber parat hat, ist ein weiteres wichtiges Indiz. Denn einige Wochen früher im Februar, da können Spezialisten des Bundeskriminalamts analysieren, dass Pöschke und Lewin mit einer Beretta-Maschinenpistole erschossen wurden. Und laut Bericht des Oberstaatsanwaltes können die gefundenen Patronenhülsen darauf hindeuten, dass bei der Tat eine Art Deko-Waffe zum Einsatz kam. Also eine Waffe, die aus Deko-Zwecken irgendwo hing, die deshalb deaktiviert wurde und dann eben schließlich für diesen Doppelmord wieder funktionsfähig gemacht wurde. Und jetzt findet man heraus, eine am Lauf des Patronenlagers zugelötete Beretta wurde schon 1976 kurzzeitig bei einer Razzia der Wehrsportgruppe Hoffmann beschlagnahmt. Aus heutiger Sicht erscheint jetzt zumindest der Kreis der potenziellen Täter eindeutig auf diese Wehrsportgruppe oder ihr Umfeld zu deuten, aber Historiker bewerten ja anders als damalige Ermittler oder auch die Staatsanwaltschaft, denn die brauchen ja konkrete Beweise. Die Tatwaffe aber, die wird nicht gefunden. Und es ist im Grunde immer noch vollkommen unklar, wer geschossen hat. Und ebenso unklar ist weiterhin auch das Motiv, also welche Verbindung gibt es zwischen der Wehrsportgruppe Hoffmann und Schlomo Lewin? Die Antwort auf diese Frage liegt einige Jahre zurück und gleichzeitig direkt vor der Nase der Polizei. Das können wir jetzt aus der heutigen Sicht sehr einfach sagen, denn es geht um zwei Bilder in einem italienischen Magazin.
Um zu verstehen, worum es geht, müssen wir in das Jahr 1977 zurückspringen. Fast 4 Jahre vor dem Mord an Frieda Pöschke und Schlomo Lewin, am 26. Februar 1977, da erscheint in der italienischen Illustrierten Oggi, was zu Deutsch, glaube ich, einfach heute heißt, ein Artikel. Passend zu der Überschrift »Ich sah die Wiedergeburt des Nazi-Heeres« hatte da ein Reporter unter anderem verschiedene Rechtsextreme und Neonazis im Süden von Deutschland besucht. Für unseren Fall ist vor allen Dingen die Seite 42 interessant, denn da sind mehrere Fotos zu sehen. Zum Beispiel die bekannte und bis heute erhaltene Ehrentribüne der NSDAP auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Dann sind auch die Krematorien im ehemaligen Konzentrationslager von Dachau zu sehen. Und Schlomo Lewin in der Synagoge von Nürnberg und direkt daneben auf einem anderen Foto Karl-Heinz Hoffmann samt seines charakteristischen Zwirbelbarts und samt seines Haustieres, dem Puma. Und es wird jetzt noch brisanter, denn in dem Artikel, da kommt auch Lewin selbst zu Wort. Und da erklärt er, Typen wie Hoffmann, die dürfe man nicht unterschätzen, denn auch Hitler wäre zum Beispiel am Anfang ein Zitat aussichtsloser Spinner gewesen. Lewin äußert zudem seine Sorge vor dem Wiedererstarken der Nazis. Kurzum, das alles, das könnte Lewin in der rechtsextremen Szene und natürlich vor allen Dingen in der Wehrsportgruppe Hoffmann zum Feindbild gemacht haben. Das könnte also alles ein mögliches Motiv sein, das einem da beim Blättern durch die Oggi ja förmlich entgegenspringt. Und dieses mögliche Motiv, das hatte die Polizei bereits vor dem Mord im wahrsten Sinne des Wortes schon in der Hand. Natürlich ohne das zu diesem Zeitpunkt schon wissen zu können. Aber ganz wichtig, 3 Monate vor der Tat, da wurde diese Oggi-Ausgabe bei einer Durchsuchung im Schlafzimmer von Karl-Heinz Hoffmann gefunden. Jetzt fragen wir uns natürlich, gibt es noch mehr, was Schlomo Lewin zur Zielscheibe gemacht haben könnte? Auch dazu kriegen wir wieder Details von Uwe Jensen.
Ja, also zunächst mal gibt es das auf jeden Fall. Lewin ist eine bekannte Persönlichkeit. Er ist ja in der Region, er ist ja von 1977 bis 79, also im unmittelbaren Vorfeld, ist er ja Vorsitzender der jüdischen Gemeinde und ist da auch sehr aktiv, ist auch mit der Politik gut vernetzt, macht auch immer wieder Veranstaltungen, die jüdische Themen haben. Er hat den Verlag Neer Tamid, in dem auch das Thema Antisemitismus vorkommt und dazu auch Bücher erscheinen, was damals noch nicht so häufig der Fall war. Aber vor allem wird er im Umfeld von einigen rechtsextremistischen Aktivitäten aktiv. Als nämlich im August 77 sollte in Nürnberg eigentlich der sogenannte Auschwitz-Kongress stattfinden. Das war ein von Rechtsextremisten organisierter Kongress für Holocaust-Leugner, die aus dem In- und sogar aus dem Ausland, aus den USA anreisen sollten, um dort sozusagen ihre wirren Thesen zu propagieren auf diesem Kongress. Der wurde am Ende verboten, dieser Kongress. Also die Stadt Nürnberg hat das nicht zugelassen. Aber diese Rechtsextremisten drohten trotzdem anzureisen. Und es gab dann eine öffentliche Kundgebung der, man kann sagen, der Antifa, die dort vor Ort natürlich Aktivitäten gegen diesen Kongress schon machte und auch weitere geplant hatte. Und auf dieser Gegendemonstration gegen diesen Kongress sprach Lewin als einer der Hauptredner direkt auf dem Marktplatz. Und nach allem, was wir wissen, hat Hoffmann, der in diesen Kongress nicht als Chef organisierte, aber der mit im Organisationsteam im Umfeld arbeitete und der vor allem wahrscheinlich auch sowas wie Saalschutz und sowas hätte organisieren sollen, wenn es denn zu diesem Kongress gekommen wäre. Und ja, der Levin spricht dort und Hoffmann hat das mit Sicherheit mitgekriegt. Es gab noch andere Aktivitäten und es war irgendwie klar, lokal, dass Levin ein Gegner Hoffmanns ist. Und er hatte das ja auch in der OGI eben direkt auf Hoffmann bezogen. Also seine Aktivitäten gegen Rechtsextremisten hatten immer auch diesen lokalen Bezug.
Es gibt auch Fotos, die Shlomo Levins Engagement gegen Rechtsextremismus zeigen. Also er war ein sehr engagierter Mensch auch und dadurch auch in der Öffentlichkeit. Also danke schon mal, Uffe Jensen, für diese wichtigen Informationen zum heutigen Fall. Ich weiß nicht, was die Ermittler davon im Februar 1981 alles ermittelt haben. In jedem Fall wissen sie um die Beretta als mögliche Tatwaffe und eben wissen sie um die Damensonnenbrille von Hoffmanns Freundin Birkmann. Jetzt fragen wir uns natürlich, was sagt denn Karl-Heinz Hoffmann selbst dazu? Und die Antwort ist erstmal vorübergehend nichts. Denn seit dem ersten Weihnachtsfeiertag, also 6 Tage nach der Tat, da ist er weg. Er ist im Libanon und in Syrien, denn nach dem Verbot seiner paramilitärischen Wehrsportgruppe, da hatte Hoffmann mit der Unterstützung der palästinensischen Befreiungsorganisation, kurz PLO, bereits im Frühjahr 1980 die WSG Ausland gegründet. Und für die mögliche Aufklärung unseres heutigen Verbrechens ist nun ganz entscheidend, auch der Täter mit der Damensonnenbrille wird kurz nach Hoffmann im Nahen Osten eintreffen. Und damit beginnt ein neues Kapitel, das wir heute nicht mehr schließen können. Darum geht es in der nächsten Folge Tatortgeschichte. Dort über 3500 Kilometer entfernt wird es wirklich zu neuen Verbrechen kommen, die auch die Ermittlungen in unseren Doppelmord im Burgbergviertel beeinflussen. Dazu dann in der kommenden Folge.
Hannes, wenn wir auch nochmal versuchen, diese Episode, das, was wir bisher haben, zusammenzufassen. Wir haben das ja sehr kriminalistisch gemacht, haben uns sozusagen an die Ermittler dran geheftet. Was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist und was, glaube ich, ein großes Problem ist, ist diese nachträgliche Verleumdung der Opfer, insbesondere Shlomo Levins. Also diese falschen Verdächtigungen, dass die Medien sich dann dranhängen und so weiter. Also das finde ich schon einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt dieser ersten Episode. Was wir nach wie vor, wenn wir jetzt wieder kriminalistischer werden, ja auch immer noch überhaupt nicht wissen, war das jetzt ein Einzeltäter, der diese Tat ausgeführt hat? Und welche Rolle spielt denn jetzt eigentlich zum Beispiel das Oktoberfestattentat? Auch das werden wir noch klären, aber das sind so für mich die wesentlichen Aspekte, die jetzt in der Zusammenfassung eine Rolle spielen.
Und damit hängt ja auch immer eng zusammen, dass man irgendwie immer so die Ermittlungen damals bewertet und kritisiert, also manchmal wirklich so die Hände über den Kopf zusammenschlagen müsste. Das ist aus der Retrospektive also immer ganz einfach. Das will ich vielleicht nochmal betonen, insbesondere weil wir da jetzt auch keine Expertise haben. Wir sind ja keine Kriminalbeamten oder Psychologen und so weiter. Aber da haben wir ja schon auch andere Fälle gehabt, gell? Wo man dann irgendwie so im Jahr 2024 zurückblickt und denkt sich, ja Mai, was haben denn die damals für Murks getrieben, beziehungsweise was haben die denn die damals irgendwie alles übersehen? Ich glaube, das ist auch ein bisschen zu einfach. Auch das werden wir in der kommenden Folge nochmal ansprechen. Und vor allen Dingen wird uns natürlich auch die Frage brennend interessieren, warum mussten Shlomo Levin und Frieda Pöschke überhaupt sterben? Das konnten wir heute ja noch nicht lösen.
Ich glaube, man merkt schon viele offene Fragen. Wir werden versuchen, sie im zweiten Teil zu klären. Ich kann dabei schon mal verraten, die Ermittlungen, die werden sehr schnell wieder ins Stocken geraten. Und erst wegen weiterer Straftaten und wegen eines weiteren Toten werden die dann auch wieder an Fahrt aufnehmen.
Also ihr merkt, der Fall ist noch lange nicht gelöst. Hört unbedingt in die kommende Folge wieder rein. Da wird es dann auch noch stärker um Verschwörungsideologien geben, die auch im Hintergrund ganz wichtig sind und ja auch heute fast schon alltäglich auch sind. Und am Ende der Folge möchte ich noch sagen, dass diese spezielle Folge im Rahmen von Konvers, dem Netzwerk Politische Bildung gegen Verschwörungsideologien der Georg-von-Vollmer-Akademie, mit freundlicher Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung aufgenommen wurde. Wenn ihr mehr über das Netzwerk oder das Thema Verschwörungsideologien erfahren wollt, dann besucht doch gern mal die Homepage www.konvers-netzwerk.de.
Sternschnuppe.
Ich nicht.
Wenn doch, was wünschst du dir?
Sie sind jung und verliebt. Sie erwarten ein Kind.
Und du? Weltfrieden, Kommunismus.
Na, vielleicht.
Und sie leisten Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Hans und Hilde Koppi.
Die Angeklagte Hilde Koppi. Und wurde wie er in die Tätigkeit.
Warum haben Sie die illegale Tätigkeit Ihres Mannes unterstützt und nicht angezeigt? Frau Koppi.
Weil ich meinen Mann liebe.
Das Hörspiel erzählt vom Mut und Engagement einer jungen Frau gegen das Hitler-Regime. Und von ihrem Kampf um ihr Kind, für das sie Kräfte aufbringt, die ihr niemand zugetraut hätte. In Liebe, eure Hilde. Der Hörspiel-Podcast in der ARD-Audiothek.